You're listening to Radio Golf Show. Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, liebe Golfschau-Unterstützer und Freunde, jedes Mal, wenn bei uns Gonzo Golf auf dem Kalender steht, freue ich mich, weil ich keine Intro schreiben muss. Denn Gonzo Golf gibt es nur mit Michael F. Basche und der braucht keine Intro. Lieber Michael, grüß dich.
Lieber Frank, grüß dich auch. Danke für diese Form von Intro, die ja schon wieder eine besonders individuelle gewesen ist.
Ist es. Bevor wir anfangen, ich möchte ganz kurz erwähnen, und du bist ja ein sehr guter Freund von mir. Und eine Sache, die mir immer, und es gibt nicht viele Leute in meinem Leben, denen ich Bücher empfehle, und die kennen dich schon. Weil du schreibst ja beruflich und du liest mit Leidenschaft und die meisten Bücher, die ich dir empfehle, kennst du. Es ist kein, und ich denke mir, oh, jetzt habe ich ein Buch für Basche und der, oh, das kennt er schon. Aber meine Damen und Herren, und so wie du, denke ich, lese ich auch mehrere Bücher gleichzeitig. Und ich lese zurzeit drei Bücher von drei Golfschau All-Stars, die ich kurz erwähnen möchte. Und wenn Sie diese Bücher erwerben wollen an Amazon oder wo immer, das wäre super. Das erste Buch ist von Herbert Fritzenwenger mit dem Titel Biathlon, Geschichten aus einer anderen Zeit. Ein extrem charmantes Buch über Herberts Zeiten als Sportler, Olympionike und dann Kommentator und Organisator von Biathlon auf Schalke und so weiter. Das zweite Buch ist von Tom Coyne, A Course Called Home. Und mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ein Buch, was ich bin jetzt fast zur Hälfte durch, was ich jetzt schon in meinen Top 5 Golfbüchern einstufen kann, mit Golf in the Kingdom und solchen Büchern. Ein unglaubliches Buch über Golf und das Leben und Geschichte und alles drum und dran. Tom hat irgendwann vor ein paar Jahren einen Golfplatz in Upstate New York gekauft und das ist die Geschichte, wie er diesen Platz wieder zum Laufen bringt. Also A Course Called Home, 100%ige Empfehlung. Und das dritte Buch kommt von Laurie Montague, unserem guten Freund, der uns den Old Pro beschert hat und andere Bücher, das heißt From Choke to Clutch. Ich denke, das wird auch ein Thema für uns heute sein, wie junge Spieler entwickelt werden, um unter Druck die Leistung zu bringen, die wir als Zuschauer von ihnen erwarten. From Choke to Clutch, noch nicht auf Amazon, aber bald. Und Laurie wird auch wieder bei uns im Podcast sein und Tom auch. Herbert weiß ich noch nicht, ich habe ihn noch nicht kontaktiert, aber ich denke, er ist auch wieder dabei. So, lieber Michael, das war's. To the Linksland.
ziehst du jetzt deine Dennis-Scheck-Maske wieder auf? Nein, du hast ja recht.
Gestern habe ich so viel geredet beim Roadofest, dass Ted angefangen hat, Kumbaya zu singen. aber wir haben ja jetzt auch unsere deutsche Open Preview Show im Format Gonzo Golf. Es ist wirklich die beste Woche, die es jedes Jahr gibt, wenn es Open Time ist oder nicht.
Natürlich ist es die beste Woche. Für Golfpuristen ist es die beste Woche. Und lass mich ganz kurz noch den Bogen zurückschlagen zu Tom Coyne, der ja auch bemerkenswerte Bücher über Schottland und über diese Linksplätze geschrieben hat und der ohnehin eine Edelfeder ist, wie man in unserer Branche sagt. Und Ja, natürlich. Das ist die Woche des Jahres, für mich, für viele andere auch, für dich. Ja, man sehnt sie förmlich herbei. Andere mögen andere Majors, vornehmlich des Masters. Ja, für mich ist das nice, aber the Open Championship ist the one and only Major. So.
Warum ist es diese Woche? Für mich zum Beispiel, morgen, der Donnerstag von der Open-Woche, wo von 6:30 Uhr morgens bis um 18 Uhr abends eine Dreiergruppe nach der anderen abschlägt. Keine Split Tees. Das ist für mich vielleicht der beste Tag, den es im Jahr gibt. Ist es die Geschichte? Ist es, dass Open ja nur auf Linksplätzen stattfindet. Egal ob jetzt in England wie diese Woche. Tommy Fleetwood hat übrigens gesagt, dass St. Andrews, dass Royal Birkdale das englische St. Andrews ist. Und ich denke, ein Platz, der 11-mal die Open ausgerichtet hat, für die, die vielleicht noch nicht so viel Golf im Fernsehen geschaut haben, das ist ein unglaublicher Platz. Ist es, dass alle Open Championships auf Linksplätzen ausgetragen werden? Ist es die Geschichte? Was ist es, was für dich diese Woche so besonders macht?
Es ist alles, tatsächlich ist es alles. Ich kann ja nur für mich sprechen. Natürlich, es ist die Geschichte des Golfsports, die da sozusagen in dieser Woche komplett lebendig wird. Das wird sie vielleicht auch bei anderen Majors, das wird sie sicherlich auch bei Masters. Die Tradition, die Historie ist da, aber wir sind nun mal jetzt bei der weltältesten Golfmeisterschaft, 1860, Prestwick. So viel Geschichte, so viel Geschichten hat kein anderes Major. Wenn man Storyteller ist, wenn man Geschichten mag und auch Geschichten gern erzählt, dann ist The Open natürlich ein unerschöpflicher Quell an Stories. Es ist das Linksgolf, das ist aber eine sehr individuelle Sympathie, die habe ich, die hast du. Ich liebe diese Art Golf zu spielen. Ich finde es großartig. Ich gucke jedes Jahr mit unfassbarer Begeisterung, wie all die amerikanisch geprägten Pros, Scottie Scheffler, Jordan Spieth, der im Übrigen ja in Royal Birkdale gewonnen hat 2017, Justin Thomas, Max Homer, im Vorfeld der Scottish Open in North Berwick oder sonst irgendwie über die Linkskariolen und unfassbar viel Spaß an dieser Art von Golf haben. Und selbst ein Scottie Scheffler, der ja nun wirklich in den USA, auf den US-Plätzen groß geworden ist, sagt, diese Art von Golf würde ich gern öfter spielen. Schwierig genug, sich darauf einzustellen. Das ist was ganz Spezielles, hat er auch gesagt. Danach ist er bei der Scottish Open am Gatt gescheitert, was zu beweisen war. Aber man merkt es auch an der Begeisterung der Professionals, dass die wirklich diese Woche begrüßen, herbeisehnen. Selbst die Journalisten, die normalerweise auf die PGA-Tour fixiert sind, auf die amerikanischen Majors fixiert sind, die schreiben eine Jubelstory nach der anderen über diese eine Woche im Jahr. Ich lese sie ständig, diese eine Woche im Jahr, was daran besonders ist, diese spezielle Stimmung, dieser Spirit of the Game, der darüber kommt. Und es ist auch völlig egal, ob das der Old Course ist oder Royal Birkdale. In der Tat, Tommy Fleetwood, glaube ich, hat absolut recht. Royal Birkdale ist der Old Course von England. Ich glaube, es ist einfach diese unfassbare Melange aus Golf, besonderem Golf, Golfgeschichte und, die einfach die Open so speziell macht. Auch die Bewahrung der Tradition, dass sich ein R&A jetzt hinstellt und sagt, ja, okay, wir haben ein bisschen Erhöhung im Preisgeld. 750.000, weiß ich nicht, Dollar, Pfund, keine Ahnung, kommt es jetzt nicht drauf, egal, mehr, aber wir wollen gar nicht diese Preisgeldinflation und diese Preisgeldentwicklung überhaupt nicht mitmachen. Für uns ist es wichtig, dass bei uns das Paket stimmt, dass wir unseren Vorstellungen von der Art Spiels transportieren. Und die Spieler kommen hier nicht hin. Natürlich kommen die dahin, weil sie Major spielen. Aber der R&A oder die R&A sieht es als ganzheitliches Paket, was sie da anbieten. Und das finde ich das Gute daran.
Ich meine, wenn man sich überlegt, und ich denke, das, was du gesagt hast, die Amerikaner, die darauf abfahren, ich meine, Ben Hogan ist mit dem Boot angereist, um das. Nicht selbst wenn er gewonnen hat, hätte, oder wenn er gewonnen hat, hat er kein Geld verdient.
Ja, im Gegenteil.
Was weiß ich,
Ja,
wie
oder Arnold Palmer,
unterwegs
die es
war.
auch gemacht haben, da es das Preisgeld dann nicht so waren. Arnold Palmer, sein Vater hat zu ihm gesagt, wenn du im Golf was sein willst, musst du die Open gewonnen haben. So, sonst bist du nicht komplett.
Ja.
So, das ist einfach so.
Ja. Und dann natürlich Tom Watson, der größte
Ja.
amerikanische Botschafter für
Links.
Linksgolf ist und war. Tommy Fleetwood hast du schon angesprochen. Seine Home Open,
Ja.
Royal Birkdale, ist sein Club, sein Platz. Bevor wir über die Favoriten sprechen, es ist für mich unheimlich interessant, wenn wir auf das Preisgeld jetzt gucken, dass jemand wie Cam Smith, der Competitive Golf verlassen hat für Kohle, jetzt auftritt und sagt, die Preisgelder sind zu hoch. Wie siehst du das?
Er hat natürlich grundsätzlich recht. Wir haben eine Inflation oder eine Steigerung, die sich da, das hat sich ja nun, die Spirale hat sich hochgeschraubt. Liv hat damit angefangen, die PGA Tour hat dagegen gehalten und das hat sich tatsächlich in Höhen jubiliert, die man ja nur noch als monströs erkennen kann. Die PGA Tour macht das weiter, auch mit ihrem neuen Programm 2028. Da wird die ganze Geschichte mit dieser Championship Series noch exklusiver. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge. Ich finde das nicht gut. Das ist eine Frage auch von Haltung, von Charakter, ob man sowas gut findet oder nicht. Ist meine Meinung, aber es lässt sich nicht aufhalten. Das ist auch völlig, hat auch gar nichts mit Golf zu tun. Wir gucken alle mit zwischen Begeisterung und Entsetzen in die USA, wo Infantino eine unfassbare Marketingnummer abzieht, die unter dem, ich sag mal, mit dem Etikett Fußball-Weltmeisterschaft kaschiert wird. Das ist nicht aufzuhalten. Ich glaube, dass man kann das und man muss das sicherlich auch ansprechen. Man muss und sollte es auch kritisieren. Aber ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen weltfremd ist, wenn man das tut. Ich tue es trotzdem weiterhin. Aber ich glaube, das ist der Lauf der Dinge. Das ist der Lauf der Dinge. Und wenn dann eine RNA kommt und sagt, na ja, wir müssen auch ein bisschen immer an der Höhe schrauben, aber wir sehen da noch eine Gesamtkonstellation und ein Gesamtpaket, dann denke ich mir, ja, okay, damit kann ich gut leben. Bei anderen Veranstaltungen und Sportarten denke ich mir, boah, wo soll das alles noch hinführen? Aber wir reden ja über ausufernde Preisgelder, ob das Boxen ist, ob das Tennis ist, wo auch
Formel
immer. Ich glaube, es ist
1.
einfach Formel 1, ich glaube, es ist einfach der Lauf der Dinge. Und ganz ehrlich, weil du den Namen angesprochen hast, ich sei mir nicht böse, aber was Cam Smith so von sich gibt, ist für mich nicht relevant.
Ja, es ist unglaublich. Also das.
Also das ist auch für mich, das ist die nächste Heuchelei. Er hat jetzt sich die Taschen voll gemacht, kann kein Golf mehr spielen. Jetzt redet er wieder seinen eigenen Laden, der ihn immer noch bezahlt, oder wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, weil die können es irgendwann nicht mehr bezahlen oder haben eh kein Geld mehr bei Liv, seitdem die Saudis ausgestiegen sind. Da noch wieder ein anderes Thema. Also diese Blase platzt ja auch ganz schnell und da kommt einer dahin und sagt, naja, das war sowieso viel zu viel mit dem Preisgeld, wo ich denke so, hä?
Ja.
Das hättest du vielleicht mal vor 2 Jahren sagen sollen,
Ja, und
weil
er war auf
da
dem
bist du gut
Höhepunkt seiner
dafür bezahlt
Karriere.
worden. Bitte?
Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Und er war jemand, wo die Leute gesagt haben, oh, der gewinnt 4, 5, 6, 7, 8 Majors. Nicht? Und dann, nachdem er die Open gewonnen hatte, war er weg.
Auch darüber können wir wohlfalls streiten, ob die nicht durch Liv eben halt wirklich in von der PGA Tour vernachlässigte Gebiete wie halt Australien oder Südafrika oder auch Fernost Topgolf hingebracht haben. Das ist ja alles völlig unbestritten. Das haben Leute wie Rory McIlroy oder auch Keith Pelley als früherer DP World Tour Chef auch immer wieder gesagt, dass die PGA Tour da Märkte sträflich vernachlässigt. Und genau da ist Liv reingestoßen. Von daher, ja, ist das schon alles, Hat das was, aber das ist auch nicht unser Thema heute. Aber ich finde, wenn er jetzt damit um die Ecke kommt, wo es bei Lyft kein Geld mehr zu verdienen gibt und die Herren sich nächstes Jahr überlegen müssen, wo sie überhaupt ihre Brötchen herkriegen, weil es gibt nächstes Jahr gar keine Kohle mehr
Genau.
von Lyft und schon gar nicht in der Größenordnung, wie wir sie es bisher hatten, dann finde ich das genauso geheuchelt und wohlfeil, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, war eh alles viel zu viel.
Ja, da bin ich total bei dir. Aber unser Thema ist heute nicht nur die Open, sondern Linksgolf.
Oh ja.
Und lass uns drüber sprechen. Und du hast genug Linksgolf gespielt. Was ist, und wenn wir das auf die Profi-Arena projektieren, welche Statistiken sind besonders wichtig, wenn man Linksgolf spielt? Für mich ist es einmal Driving Accuracy, was diese Woche besonders interessant wird, weil der Platz unheimlich hart ist und
Ja.
Vierereisen gehen 290 Yards. Es ist das Approach Play und es ist verschiedene Short Game Aspekte, hohe Bunkerschläge, Flop Shots und so weiter, Bump and Run auf diese Elevated Greens. Wenn du Linksgolf spielst, Michael, und ich weiß, und genauso wenig für dich ist für mich die Score auch nicht das Wichtigste. Ist es ein anderes Spiel? Werden andere Kompetenzen von dir verlangt, Strategie, andere Schläge, als wenn du irgendwo einen Parkland-Golfplatz spielst?
Also von mir nicht, weil ich bin weit davon entfernt, die Fähigkeit zu haben, eine Strategie anzuwenden. Aber natürlich verlangt Linksgolf ist ein komplett anderes Spiel.
Genau.
Es ist ein komplett anderes Spiel. Idealerweise ist der Wind im Spiel. Idealerweise hast du genau diese Böden, zumindest jetzt in der Saison, wie du sie gerade in Royal Birkdale hast. Oder ich erinnere an diese braune Open in Muirfield 2013, als Phil Mickelson gewonnen hat, wo die Leute sich gewundert haben, dass das Gras braun ist. Hat nach dem Motto, haben die ihre Wasserrechnung nicht bezahlt. Nein, das ist Festuca-Gras. Und wenn Festuca-Gras nicht ausreichend Feuchtigkeit kriegt, und zwar nicht aus dem Sprinkler, weil das sind wir wieder beim Ressourcenmanagement, dann schläft es, dann fällt es in eine Schlafphase, dann stellt es das Wachstum ein, dann ruht es und dann wird es halt braun, weil es keine Energie hat und auch nicht aufwendet, um einmal zu blühen und grün zu sein. So einfach ist das. Und das haben wir jetzt auch und das bringt, das ist ein Teppich. Ich habe den selber nicht in Birkdale, aber woanders gespielt. Ich habe sogar Fotos gemacht, irgendwann mal, um das zu machen. Das ist wie ein brauner, wie so ein, wie ein Sisalteppich fühlt sich das an. Du hast einen völlig anderen, du hast eine völlig andere, einen völlig anderen Impact. Wenn du Pech hast, also Divot wird ganz schwierig, weil der Boden so knallhart ist, dass du dir eher das Handgelenk verbiegst dabei. Also ich toppe mal gerne meine Bälle, das kommt mir dabei gelegen, dass ich sie eben halt nie sonderlich fett treffe, so wie Tiger Woods, der auch nie Divots geschlagen hat. Der Ball, ja, du bist beim Ground Game, du hast es schon gesagt, Bump and Run, du spielst flache Bälle, du hast diese Holprigkeiten, die Knubbel im Fairway, du weißt nie, wo dein Ball hinspringt, ja, wenn du ihn, ich sag mal, flach spielst oder laufen lässt, dann hast du noch halbwegs ein Gefühl dafür, wo er hinrollen, hinlaufen könnte, wenn du den mit dem Driver 400 Meter in den Himmel und, also jetzt übertrieben, dass der von irgendwo runterfällt. Du weißt nie, auf welchen Knubbel der fällt und wo er dann hinspringt. Wir hatten es jetzt in Birkdale auch, 40 Meter rechts, links, vorne, hinten. Das kann in alle Richtungen gehen. Ist ein völlig unkontrollierbares Spiel für die Amerikaner, die genau diese manikürten, weichen Plätze mit einem relativ smoothen Grasbelag gewohnt sind, ist das eine komplette Umstellung. Du hast dort kein smoothes, weiches, flutschiges Gras. Du hast einfach nur Borste. Entweder ist die so kurz, dass du das Gefühl hast, du bist auf dem Sisalteppich, oder das ist im Rough verbrannt, dürr, spröde und dann quälst du dich dadurch irgendwelche Halme, die eher sich anfühlen wie Drähte, die da in der Gegend rumstehen. Dann kommt der Wind dazu. Also, es ist eine komplett andere Art von Golfspiel. Es ist das Ground Game. Du puttest aus ganz anderen Distanzen. Du brauchst deinen Lobshot allenfalls, wenn du wirklich versuchst, aus einem dieser Pottbunker rauszukommen, dann musst du relativ schnell, relativ den Ball nach oben bringen, was ja auch nicht immer funktioniert, nicht mal bei Professionals, wie wir oft genug bei der Open gesehen haben. Also ja, es ist, da könnte ich jetzt noch eine Stunde weiterreden, es ist eine komplett andere Form von Golfspielen. Die Jungs haben jetzt alle ihre, ich sag mal, ihre kleinen Hölzchen zu Hause gelassen, haben sich die langen Eisen ins Back gesteckt. Du hast es gerade schon erwähnt. Vierer Eisen, 290 Yards und noch weiter. Justin Rose hatte Zweier Eisen drin, Dreier Eisen drin, Vierer Eisen drin. Die spielen alle mit ganz wenig Loft. Die halten den Ball flach. Selbst Scottie Scheffler hat ein Dreier Eisen in der Tasche, weil er es auch kapiert hat. Ich meine, er hat vergangenes Jahr in Royal Port Rush ja gezeigt, dass er Linksgolf zumindest verstanden hat und offensichtlich auch spielen kann. Da waren die Bedingungen aber noch etwas anders als dieses Mal. Also ich bin gespannt, wie es ihm jetzt oder wie es den Amerikanern jetzt dort ergeht. So.
Aber ich denke, es geht genau darum. Es geht darum, die Höhe des Ballflugs zu kontrollieren.
Ja.
Nicht, denn das amerikanische Golf, das wir jede Woche im Fernsehen sehen, ist ja wirklich wie Darts spielen. Nicht? Ich meine,
Ja.
das ist nur Target Golf. Und hier ist es wirklich, sich zu überlegen, strategisch, wie kriege ich den Ball am besten in dieses Loch da hinten mit den wenigsten Schlägen.
Genau.
Aber wenn wir uns diese Statistiken angucken, die ich gerade erwähnt habe, Driving Accuracy, Approach Play und Shots Around the Green, die zwei Männer im Feld diese Woche, die da absolut herausstechen in allen drei Kategorien, sind Matt Fitzpatrick und Victor Hovland. Ich denke, Rory und Scotty, die ja immer die beiden Favoriten sind,
Ja.
nicht, wie du schon erwähnt hast, Scotty hat zum ersten Mal seit 87 Turnieren wieder eine Cut verpasst, was ein unglaubliches Stat ist. Ich denke,
78, ja.
78, ich denke, das kratzt ihn wenig, wenn er morgen den Tee in den Boden steckt.
Ja.
Aber auch als zweimaliger Major-Sieger letztes Jahr hat er auch viele andere Sachen im Moment, die ihn halt vor der Vorbereitung abhalten. Rory, ich denke, mit seinem Driver, falls es windig werden sollte, denke ich, wird da auch nicht viel passieren. Aber er ist halt auch genau wie Scotty immer da, selbst wenn sie eine schlechte Runde haben.
Ja, aber Rory kennt das, der weiß das ganz genau. Mit seinen hohen Drives, die er schlägt, ist er natürlich, es ist auch Birkdale eigentlich genau das, was du nicht tun solltest.
Ja, ich
Du
meine,
weißt, ja, so.
ich denke, wir gucken, also wir schauen auf jeden Fall in Richtung 8, 9, 10 unter Par. Also auf jeden Fall. Es ist keine US Open, wo Even Par gewinnt.
Bin ich nicht sicher. Bin ich diesmal nicht sicher, aber werden wir sehen. Also es wird nicht, also ich habe eine schöne Statistik gefunden. Royal Birkdale ist erstaunlicherweise trotz Carnoustie der schwierigste Open-Kurs. Das heißt, in den vergangenen 10, wir haben jetzt die 11. in den vergangenen 10 Open Championships auf Royal Birkdale gab es für den Siegerscore, ist der Siegerscore im Schnitt bei minus 6,9. Bei allen anderen Kursen auf der Rota ist es minus 9. Das ist ein erstaunlicher Unterschied, wenn du an so Biester wie Canusti beispielsweise denkst. Ich glaube, dass die Bedingungen dieses Jahr das Ganze eher ganz knapp unter Par bringen. Aber gut,
Okay. Ja, aber
das ist meine, aber wir werden keine Double Figures unter Par haben,
okay.
definitiv nicht.
Aber wenn du dir anguckst, wer auf diesem Platz gewonnen hat, von Peter Thomson über Arnold Palmer und Lee Trevino, Johnny Miller, Tom Watson, das sind wirklich die Cracks gewesen, die da
Ja.
diesen Platz gewonnen haben. Also
Ja.
denke ich, wir werden keinen Überraschungssieger sehen.
Glaube ich auch nicht, ja.
Nicht. Aus deutscher Sicht zurzeit zwei Spieler im Feld, Wedemeyer und Christensen. Matti ist First Alternate, er ist immer noch
Ja.
dort. Ich habe gerade noch mit Craig Miller mich ausgetauscht. Wer weiß, ich meine, Dustin Johnson ist nicht im Feld, also der fällt nicht die Treppe runter heute Nacht. Noch ein Platz
Oder
frei.
ja auch nur auf den
Ich weiß es nicht.
teppichbelegten Stufen in Augusta, im
Genau.
Rental Home in Augusta. Aber in den alten englischen Buden sind die Treppen ja auch mit Teppich ausgelegt, wer weiß. Nein, das
Das
wollen wir
stimmt.
niemandem wünschen, um Himmels Willen.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber wir haben wieder eine Situation, wo wir einen Major haben, bei dem die deutsche Beteiligung wirklich auf Sepp Straka begrenzt ist.
Ja, und Bernd Wiesberger.
Ja, und man fragt sich, warum. Ich habe vorhin zum Anfang das Buch von Laurie Montague erwähnt gehabt.
Ja.
Wenn ich das ganz kurz zitieren darf, und es geht natürlich darum, warum sind wir als größter Golfverband Europas nicht in der Lage, Qualitätsspieler oder richtig gute Spieler und nichts gegen die jungen Leute von Wiedemeyer und Albers und wie sie alle heißen, das sind super, super Typen und ich wünsche mir und ich wünsche Ihnen, dass Sie irgendwie das auf die Reihe kriegen. Aber Laurie hat zwei Zitate, die ich aus seinem Buch gerne vorlesen möchte. Das erste ist, das Golfsystem im weiteren Sinne wurde nicht nur mit Blick auf das Golfspielen gestaltet. Es sollte den Menschen den Einstieg in den Sport erleichtern und sie dabei unterstützen, dabei zu bleiben. Das ist das Erste. Okay. Das Zweite ist, solange das Umfeld jungen Golfern keine echten Möglichkeiten bietet, in den Sport einzusteigen, dabei zu bleiben und über viele Jahre hinweg von sinnvollem Coaching und Wettkämpfen zu profitieren, ist es unwahrscheinlich, dass allein durch die Teilnahme die nächste Generation von Spitzenspielern heranwächst. Also, Laurie meint, und ich teile seine Meinung, dass wir in Deutschland genug Talent haben, die leider nicht von genug sinnvollem Coaching und sinnvollen Wettkämpfen profitieren können. Wir hatten gerade die EM Team Championship, Team Germany hat den A-Flight verpasst, wurde nur Neunter und war dann halt Best of the Rest. Aber und wir hatten diese Diskussion ja auch mit Christoph Herrmann, dem
Genau.
Bundestrainer. Warum auf diese Woche, und wir freuen uns auf diese Woche, egal ob Deutsche dabei sind oder nicht, aber wenn jetzt Deutsche in Contention wären, würden wir uns noch mehr freuen. Warum, deiner Meinung nach, sind wir wieder in der Situation, wo wir, und den beiden Amateuren wünsche ich alles Gute, keinen dabei haben, der wirklich hier wie Lange oder Keimer am Sonntag dabei ist.
Naja, und selbst Langer und Keimer waren Ausnahmen, ne?
Ja.
Waren nur
Aber
zwei, die, und da gibt es, woanders gibt es einfach eine, ist die Spitze viel breiter, um meine alte Binse zu bemühen. Ich glaube, es liegt nicht, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht kann ich das aber auch nicht beurteilen, es liegt nicht am Coaching. Ich glaube, es liegt tatsächlich an den Rahmenbedingungen. Wir leben leider Gottes in einem Land, in dem Golf nicht selbstverständlich ist. Das ist für mich nach wie vor ein Thema. Es verändert sich, da verändert sich einiges, auch durch die Digitalisierung des Spiels, durch die Virtualisierung des Spiels, Stichwort virtuelle Simulator-Golf etc. etc. Da verändert sich was, aber das nützt uns alles nichts. Und wir reden, du hast recht, wir reden immer wieder drüber, aber wir reden natürlich auch in einem sehr kurzen Zyklus. Sowas braucht mindestens eine oder mehr Generationen. Ich glaube, dass das Umfeld nicht da ist, dass in Deutschland und immer noch zu viel Aufwand betrieben werden muss von Seiten der Familie, um mein Talent auf den Golfplatz zu bringen, zu einem Training zu bringen, das vielleicht in diesem Anfängerbereich nicht so auf Talentförderung achtet, sondern tatsächlich einfach nur die Kids ins Spiel bringen will. Alles andere kostet einen Club Geld, auch eine Leistungsförderung. Es gibt Ausnahmen, die könnte ich jetzt nennen, das wäre aber unzulässige Werbung, aber da steht dann halt auch eine Art Mäzenatentum dahinter, wo ein Golfinternat in der Schule, in einem Sportgymnasium existiert, wo die Trainerstunden von der Anlage selbst sozusagen beigesteuert werden, wo ein engagierter junger Trainer, der selbst auf der Tour gespielt hat, der zumindest versucht hat, auf der Tour zu spielen oder Challenge Tour, also irgendwo im Profibereich, und der seinen Schützlingen versucht, diese Dinge zu vermitteln mit durchaus bemerkenswertem Erfolg. Bemerkenswert im Sinne von, damit kann man sich sehen lassen. Das geht aber nur durch ein Zusammenspiel von Schule, sprich Sportgymnasium, von Golfanlage, die wirklich sich engagiert, die da nichts von hat, sondern tatsächlich einfach schlicht und ergreifend diese ganze Sache fördert. Und der junge Trainer, der selber weiß, wie es eigentlich im Profigolf zugeht. Und in der Summe dazu kommen exzellente Trainingsanlagen, inklusive Indoor-Training, inklusive zwei Plätze, auf denen, die in einem exzellenten Zustand sind. Und da sind wir dann beim nächsten Thema. Wir haben in Deutschland zu wenige Plätze, auf denen diese jungen Leute sich, ich sag mal, wo sie gefordert werden. Wir kennen alle diese jungen Burschen, auch Mädels, die uns am ersten Abschlag schon im Regen stehen lassen, weil die mit dem Fünfer-Eisen weiterschlagen als wir mit dem Driver. Aber die wissen nicht, wo sie hinschlagen sollen, weil wir diese Plätze nicht haben, weil wir dieses Design nicht haben, das sie herausfordert und. So, ich kenne das aus meinen Anfängerzeiten. Ich war in Bad Neuenahr im Golfclub, sozusagen im ersten Leben. Da hat gespielt der Sohn eines ehemaligen Eishockeyspielers, der versucht hat, Profi zu werden. Ich sage auch den Namen jetzt nicht. Der hat den Platz auseinandergenommen. Für den war das total langweilig. So, oder Nick Bachem, der in der Marienburg, ja, da kann er kurz spielen, da übt er kurzes Spiel. Das ist ja auch to toll. Der Platz ist auch kein Platz, der einen Longhitter oder einen jungen Mann richtig fordert. Da ist der Platz auch gar nicht für ausgelegt. Das liegt ja nicht an Marienburg. Fakt ist, wir haben zu wenig Plätze, die Qualität, die Pflegequalität haben, ob das die Grüns sind, ob das die Längen sind und so weiter und so weiter, auf denen sich unser Nachwuchs sozusagen beweisen kann. Das ist einfach so. Gut, dann gehen die irgendwann alle in die USA. Da wird gnadenlos die Spreu vom Weizen getrennt. Da wirklich kommen nur die Harten in den Garten. Und diejenigen, die sich da durchbeißen, Tiger Christensen ist ein Beispiel
Und
dafür,
Wedemeyer
absolut.
auch,
Und
Texas Tech.
Wiedemeier auch.
Ja,
Das heißt, die
jeden
haben
Fall.
genau Texas Tech, da wo Ludwig Auberg
Ja,
war,
ah,
wie
ja.
Tim Wiedemeier. Also die haben sich da auch durchgebissen. Die kennen dieses Stahlbad College Golf und haben es da geschafft. Und das Ergebnis haben wir jetzt.
Das Ergebnis haben wir jetzt.
Und das heißt für mich auch, du musst schon in der Lage sein, rostige Nägel zu kauen, um nach oben zu kommen. Und jetzt sind wir dann bei der allgemeinen Gesellschaftskritik, und jetzt höre ich hier auf, weil du kommst ja mit Mittelmaß, reicht doch. Du kommst doch weiter überall. Du brauchst doch nicht, du brauchst doch nicht über dich hinaus zu wachsen, um irgendwo hinzukommen. Mein uralter Spruch, ich bin ein mittelmäßiger Profi und habe einen exzellenten Fahrzeugvertrag. Ich fahre die fetteste Karosse mit den meisten PS durch die Gegend, wird gepampert, gemacht und getan und von irgendwelchen Influencern umschwärmt und umjubelt. Warum soll ich mir denn meinen Allerwertesten aufreißen, um bei einer Open Championship anzutreten? Das hat ein Arnold Palmer gemacht, weil sein Vater ihm das eingebläut hat und gesagt, wenn du da nicht auftrittst und gewinnst, so lange bist du nichts im Golf. Die Zeiten sind aber lange vorbei. So, der alte Mann hat gesprochen.
I love you, Michael F. Basche.
Ja, aber ist so.
Ja, ist
Ist
so.
so.
Ist so. Ist so. In den
Ja?
Worten
Und es ist
von
egal, in welcher
Lukas
Branche. Ich lasse
Podolski,
mich den
ist
einen
so.
Satz noch sagen. Es ist egal, in welcher Branche.
Ja.
Ist dein eigener Anspruch. Ob das als Journalist ist, ob ich dafür gut oder nicht gut bezahlt werde, interessiert mich nicht. Ich muss mein Geschreibsel hinterher lesen können, ohne mich dafür zu schämen.
Ja.
So, und das ist in jedem Beruf so. Aber ich glaube, und da bin ich jetzt dann wirklich, sag mal so aus Spaß, Opa erzählt vom Krieg, dass wir haben heute eine andere Haltung, eine andere gesellschaftliche Haltung. Das ist einfach so.
Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, wie du Major schaust als Schreiber. Und du sitzt dann am Sonntag auf der Couch und schreibst verschiedene Sachen, wer auch immer gewinnt. Welche Story würdest du am Sonntagabend oder am Montagmorgen am liebsten schreiben?
Welche so Story? Also ganz ehrlich, Gott sei Dank muss ich jetzt mittlerweile nicht mehr nebenher noch mitschreiben, weil ich mich aus diesem Daily Business Montagmorgen irgendwas abzuliefern verabschiedet habe. Das gönne ich mir in meinem Alter, das nicht mehr machen zu müssen. Mich interessieren die Hintergrundstories. Ich freue mich, das lass mich diesen Abstecher machen. Ich freue mich fast noch mehr auf die Women's Open in Royal Lytham and St. Anne's. Weil das bietet noch mehr Raum für super Stories, weil die Mädels alle völlig unterrepräsentiert sind. Aber ich würde mich freuen, darüber zu schreiben, dass ein Kurs wie Royal Birkdale unter diesen Bedingungen trotzdem großartiges Golf zugelassen hat, weil er letztlich ein fairer Kurs ist, weil sie ihn, glaube ich, bei dem Umbau haben sie nicht immer dem Kurs einen Gefallen getan. Die Grüns, ein paar, diese neuen Grüns, die fallen alle relativ steil ab. Das ist kein Linksgolf, wo die Grüns bauen wie Schildkröten-Dings, wie mit Shinnecock oder in Pinehurst.
Meinhurst.
Das passt ja Shinnecock auch. Das passt meines Erachtens nicht unbedingt auf den Linksplatz, wo das Ganze dann im Wind liegt oder dir die Bälle sonst wohin rollen, weil selbst wenn du das Gras nicht, keine Stimpmeterwerte von 13 hast, allein durch das Gras, durch das Festuka-Gras, geht schon rechts, links, vorne und hinten runter. Ich würde mich freuen, eine schöne Royal Birkdale-Story zu schreiben, können zu sagen, auch England hat tolle Linkskurse, die sich hinter den schottischen, wir reden immer über Schottland, und über Irland reden wir demnächst auch, was eine Open betrifft, wieder, weil der R&A hat Portmarnock außerhalb von Dublin im Visier als Open Bühne. Das finde ich großartig. Ich kenne den Platz. Mehr als verdient. Toller Platz. Das würde mich freuen. Und ja, ich bin halt Rory McIlroy-Fan. So. Also ihm das siebte Major diese Lockerheit, die er eigentlich haben müsste mittlerweile, weil er alles erreicht hat, die jetzt in weitere Erfolge umzusetzen, das so da weiterzumachen, wo er am Sonntag im Renaissance Club bei der Scottish Open aufgehört hat, nach seinem schwachen Samstag, beziehungsweise nach seiner schwachen dritten Runde, wann immer die auch stattgefunden hat, wegen des Küstennebels. Ja, sowas würde mir total Spaß machen.
Obwohl Tommy Fleetwood wäre auch eine geile Story.
Ja, aber die ist mir zu einfach. Die ist ja so naheliegend, dass der Hometown Hero da endlich sein erstes Major gewinnt. Das ist mir fast ein zu billiges Drehbuch. Dann wünsche ich mir lieber eine Story über Victor Hovland, der endlich den ganzen Vorschuss Lorbeer, gut, er hat jetzt auch dieses Jahr wieder ein Ding gewonnen, aber letztlich hat er sein Talent ja noch nicht in die Bilanz umgesetzt. Also da sehe ich, das wäre jemand, wo ich sagen würde, wow, Matt.